Direkt aus Europa, Nummer 315, Seite B.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Friedbert Meurer. Uhr. Sollte bei der Hitliste der beliebten Vornamen demnächst Knut auf Platz 1 stehen, dann kann man sich das auch noch vorstellen. Es liegt natürlich an Knut, dem Eisbärbaby. Dem Geburtsort, dem Zoologischen Garten der Hauptstadt, kommt übrigens der Medienrummel äußerst gelegen. Gibt es doch sonst genug Ärger darum, wie die Zukunft der Berliner Tiergehege aussehen soll. Bislang existieren nämlich zwei Zoos an der Spree, ein Tierpark in Ost-Berlin sowie ein Zoologischer Garten im Westteil der Stadt. Nun sollen beide Einrichtungen zu einem Unternehmen fusionieren. Grund für einen skurrilen Streit zwischen den Fangruppen beider Anlagen. Jens Rosbach.
Im Ostberliner Zoo, der offiziell Tierpark heißt, gibt es eine ganz besondere Population, die Gewohnheitstiere. Es handelt sich um treue Besucher, die Tag aus, Tag ein in den ehemaligen DDR-Betrieb pilgern.
Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Die Großeltern sind oft mit mir hierher gegangen und so bleibt es halt. Ich vererbe es weiter an meinen Enkel.
Darum hängen auch viele mit ihrem Herzen noch dran.
Die gehört mit zu uns, wir sind sogenannte Ossis.
Krankenschwester Petra Jasser etwa besucht regelmäßig ihre Gehege im Osten Berlins. Doch für die Gehege im Westteil der Stadt, für den Zoologischen Garten, interessiert sie sich überhaupt nicht.
Ich war noch nie im Zoo.
Im Westzoo, der nur 35 Autominuten von den Ostgehegen entfernt liegt, wird ähnlich herumgekräht. Die Westberliner Tierfreunde bleiben ebenfalls gern in ihren gewohnten Gefilden. Autoschlosser Peter Gref etwa meidet den Tierpark in Berlin-Friedrichsfelde, weil er diesen immer noch ziemlich ostig findet.
Ja, die Kantine, so, das ist schon, das hat so den Charme schon noch so ein bisschen so von den Fliesen und so, das ist eben noch so, wie das aus DDR-Zeiten ist. Ne?
Umfragen belegen, das Publikum des Tierparks besteht zu 75% aus Ostdeutschen, das Publikum des Zoos zu 75% aus Westberlinern. Doch nun sollen sich Osttierpark und Westzoo vereinen. Beide Standorte bleiben erhalten, werden aber zu einem Unternehmen fusionieren. Bereits jetzt gibt es ein gemeinsames Management. Kürzlich wurde Tierparkchef Bernhard Blaschkewitz zum Direktor beider Parks berufen. Und auch sein kaufmännischer Leiter, Gerald Uhlich, ist für Ost- und Westtiere zuständig.
Wir müssen letztendlich vermeiden, dass es zu einem Wettbewerb von beiden Einrichtungen kommt. Und dadurch, dass wir beide Einrichtungen sehr eng aneinander binden, vermeiden wir eine Kannibalisierung bei den Besucherzahlen.
Kannibalisierung der Besucherzahlen soll heißen, kein Wildgehege soll dem anderen die Eintrittsgelder abjagen. Deshalb bekommt nun jede Einrichtung ihr eigenes Profil. Der weitläufige Ostzoo wird zum Safariland weiterentwickelt, der kleinere Westzoo dagegen zum Fotoshootinggarten mit exotischer Architektur. Doch die geplante Fusion von Ost- und Westgehege sorgt für einen tierischen Ärger. Der Hintergrund: Der Zoo ist eine alte gemeinnützige Aktiengesellschaft. Ihre Anteilsscheine sind zum großen Teil in Westberliner Privatbesitz. Kritische Aktionäre um Professor Jürgen Brückner kämpfen nun gegen eine Fusion, weil der Osttierpark in ihren Augen zu viel Personal und zu wenig Besucher hat, sprich zu viel Geld verschlingt.
Wir fürchten, dass der Zoo durch die finanziellen Schwierigkeiten des Tierparks mit in größere Finanzprobleme hineingerissen wird. Es könnte bis zur wirtschaftlichen Insolvenz des Zoos gehen.
Zoo-Aktionär Brückner befürchtet auch ein Versiegen der millionenschweren Spenden. Da es im ehemaligen Westberlin viel reichere Sponsoren gibt als in Ostberlin, bekommt der Zoo seit Jahren fast 20 Mal so viel Geld geschenkt oder vererbt wie der Friedrichsfelder Tierpark.
Viele spenden eben an den Zoo. Und damit ist ganz klar die Intention verbunden, dass dieser Zoo gefördert wird und nicht gleichzeitig also der Tierpark. Und es gibt Besorgnisse, dass dieses Spendenaufkommen dann also auf beide zoologischen Gärten aufgeteilt wird.
Der Zoofreund hat nun einen extra Förderverein gegründet, um eine Aufnahme der Ostherde in die Westherde mit aller Macht zu verhindern. Das wiederum erbost den Förderverein des Ostberliner Tierparks, ein Verein, der seit über 50 Jahren existiert. Vorstandsvorsitzender Thomas Ziolko zeigt der neuen Konkurrenz die Krallen.
Das ist eine Interessensgruppe von Aktionären, das ist ein elitärer Club, der wenig dazu beitragen wird, die Entwicklung des Zoos und auch des Tierparks positiv zu gestalten.
Ziolko beteuert, die eigenen Gehege seien keine Problemgehege. Man habe nur deshalb weniger Publikum als der Zoo, weil der Zoo in der West-Berliner City liege. Der Friedrichsfelder Tierpark dagegen sei weit weg vom Schuss. Das Gezeter um die Berliner Tiergehege ist nichts Neues. Sie sind seit jeher Opfer skurriler Ost-West-Debatten. Bereits 1952 klagte die West-Berliner Zoochefin Katharina Heinroth über die vielen Besucher aus Ost-Berlin. Der Grund: die DDR-Bürger durften damals ihre Eintrittskarten noch mit Alu-Chips bezahlen.
Bei uns ist ja das Schlimmste eben, das ist über 3/4 unserer Einnahmen in Ostmark und die müssen wir immer lustig umtauschen zum Tageskurs. Wir haben also einen Daueraderlass. Wir haben eben diese Sonderstellung Berlins, die auch der Zoo ausbaden muss.
Später dann, nach dem Mauerbau, wetteiferten Osttierpark und Westzoo um die stolzesten Störche und die glanzvollsten Giraffen. Mit der Deutschen Vereinigung erhoben schließlich Westberliner Tierfreunde die Forderung, den sanierungsbedürftigen Osttierpark zu schließen. Doch der blieb. Dafür begann kurz darauf der Kampf beider Gehege um die Fütterung mit öffentlichen Zuschüssen. Heute betont die zuständige Berliner Senatsverwaltung für Finanzen, es sei aus Kostengründen längst an der Zeit, beide Hauptstadtzoos zu vereinen. Pressesprecher Matthias Kohlbeck staunt, dass sich nun eine der letzten Ost-West-Debatten ausgerechnet um dieses Thema rankt.
Ich hoffe, dass sich solche Befindlichkeitsfragen im Laufe der Zeit auswachsen und es dann nicht mehr so sehr darauf ankommt, Ost gegen West auszuspielen, sondern wirklich zu gucken, wie können wir hier beide Einrichtungen vernünftig und attraktiv betreiben.
Doch nun könnten sich die Wogen glätten, dank des neuen Eisbärbabys Knut. Denn Bärenmutter Tosca stammt aus dem ehemaligen DDR-Staatszirkus. Geboren hat sie das prominente Kuschelwesen aber im Westberliner Zoo. So finden die Fans beider Gehege Grund zum Feiern. Zoo- und Tierparkdirektor Bernhard Blaschkewitz reibt sich die Hände.
Also für den Zoo bedeutet das in erster Linie einen tiergärtnischen Erfolg, dass nun der dritte Eisbär endlich im Zoo Berlin heranwächst. Und dann waren 8 noch im Tierpark zwischen 1986 und 1996. Das ist ja so viel nicht, wenn man die Jahrzehnte des Bestehens von Zoo und Tierpark nimmt. Also darüber freuen wir uns hier.
Jens Rosbach über den tierischen Konflikt zwischen Ost und West in Berlin. 7.58 Uhr, in 2 Minuten gibt es hier die Nachrichten.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Im Studio ist Dirk Müller. Einen schönen guten Morgen. 7.52 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk. Über 8 Millionen Deutsche haben sie bereits, die Patientenverfügung. Schon nach geltendem Recht kann zum Beispiel ein Motorradfahrer vorab festlegen, dass er nicht endlos beatmet werden will, falls er nach einem Unfall ins Koma fällt. In der Praxis gibt es allerdings viele Zweifelsfälle. Auch über diesen Aspekt debattiert heute erstmals der Bundestag. Unser Korrespondent Christoph Gehring hat in Mainz mit Ärzten und Patienten gesprochen.
Die Maschinen, die den Körper noch funktionieren lassen, arbeiten. Doch der Mensch, dem der Körper gehört, liegt im Koma, unfähig mitzuteilen, ob er weiter existieren will. Ilse Frosch möchte in diese Situation nicht geraten. Deswegen hat die 78-jährige Witwe aus Bischofsheim bei Mainz in einer Patientenverfügung festgelegt, unter welchen Umständen die Ärzte eines Tages aufhören sollen, ihre Körperfunktionen aufrechtzuerhalten.
Ich wünsche, dass mein Leiden oder Sterben nicht durch das Ausschöpfen der Apparate medizinischen Möglichkeiten verlängert wird. Wenn zwei Ärzte, Ärztinnen unabhängig voneinander feststellen, dass keine Besserung oder Heilung meiner Krankheit mehr zu erwarten ist.
Wenn keine Hoffnung mehr besteht, sollen sie ihren Körper sterben lassen, sagt Ilse Frosch, denn
ich hoffe, dass ich nicht den anderen zur Last falle.
Weil sie niemandem zur Last fallen und nicht zwischen Leben und Tod dahin vegetieren wollen, legen statistisch gesehen vor allem besser gebildete Menschen jenseits der 50 in Patientenverfügungen fest, wann Schluss sein soll mit der Intensivmedizin. auch wenn die sachliche Beschäftigung mit den Umständen des eigenen Todes das gefühlte Ende näher rücken lässt.
Das kam mir so vor, als ob ich mein Leben abschließen würde oder kurz davor stehen würde, nicht mehr zu können.
Juristisch einwandfreie Patientenverfügungen wie die von Ilse Frosch gibt es im Internet, beim Hausarzt, bei Rechtsanwälten und Notaren. Und doch ist mit einer Patientenverfügung beileibe nicht alles geklärt.
Das ist etwas, was in der Darstellung des Themas Patientenverfügung in der Öffentlichkeit leider oft zu kurz kommt. Die kann rechtlich noch so toll formuliert sein, wenn die Eingangsbedingungen nicht stimmen, wann sie gelten soll. Dann kommt es zu dieser großen Deutungsoffenheit, die sich nicht nur aus dem Befund ergibt, sondern dann auch noch aus der Formulierung der Patientenverfügung.
Erklärt Professor Norbert W. Paul, der Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Universitätsklinik in Mainz.
Wir haben jetzt gerade einen konkreten Fall einer älteren Dame, die nach einem Verkehrsunfall schwer hirngeschädigt ist und in ihrer Verfügung in solchen Fällen einen Therapieverzicht signalisiert. Und dann steht die Bedingung darin, solange noch Aussicht auf Besserung besteht, wünsche ich den Einsatz von Schule in Intensivmedizin, ansonsten verzichte ich darauf. Die Frage, was sozusagen bei einer wirklich schweren Hirnschädigung, wo die Prognose momentan unklar ist, Aussicht auf Besserung ist, die kann man so schwer beantworten. Die Patientenverfügung in diesem Fall hilft nur bedingt weiter, indem man ungefähr weiß, wie der mutmaßliche Wille des Patienten wäre.
Anzunehmen, dass der Mensch hierzulande mit einer Patientenverfügung den Zeitpunkt des eigenen Todes präzise bestimmen kann, wäre also ein Missverständnis. Vielmehr darf der Mensch einen präzisen Willen äußern. Ob dem dann wirklich gefolgt wird, ist eine ganz andere Sache.
Es ist aber so, dass die schriftliche Verfügung nicht das letzte Wort sein muss. Also man hat da nicht sozusagen ein endgültiges Urteil unterschrieben, sondern sie ist durch den aktuell erklärten Willen, und der kann auch durch den gesetzlichen Betreuer erklärt werden, immer widerrufen werden.
Am Universitätsklinikum Mainz hat das Ethikkomitee eine Leitlinie entwickelt, wie in der Gesamtschau der mutmaßliche Patientenwille ermittelt werden kann. Und der muss nicht zwangsläufig deckungsgleich sein mit dem, was zuvor in der Patientenverfügung festgelegt wurde. Professor Norbert Paul.
Das hört man ja immer, wir stellen Sie die Maschinen ab. Das kommt nicht vor. Wir haben im Klinikum so etwas etabliert wie ein klinisch-ethisches Konsil zu solchen Fragen. Wir gehen immer davon aus, dass solche Entscheidungen im Konsens gefällt werden. Und Konsens zwischen dem Stationsteam und den Angehörigen.
Weil jeder Einzelfall am Krankenbett entschieden wird und weil sich Einzelfälle nicht in Gesetze pressen lassen, ist der Medizinethiker Paul dagegen, die Gültigkeit von Patientenverfügungen einzuschränken. Nicht der gesetzgeberische Rahmen muss anders werden, findet er, sondern die Beratung der Patienten besser.
Wie es jetzt momentan ist, denke ich, ist das handelbar und auch von der rechtlichen Situation durchaus mit einer ausreichenden Rechtssicherheit ausgestattet. Ich würde es so lassen, wie es ist. Ich würde gleichzeitig versuchen, die Beratung zur Patientenverfügung, das Erstellen einer Patientenverfügung als ärztliche Leistung zu etablieren und dass dann damit das entfällt, was wir heute noch häufig sehen, der handgeschriebene Zettel, der irgendwie als Patientenverfügung zu uns kommt, aber uns dann eine Deutungsoffenheit überlässt, mit der man nur ganz, ganz schlecht dem Patienten gerecht werden kann.
Ilse Frosch sitzt derweil im Bischofsheim in ihrer Wohnstube und macht klar, dass es am Ende nicht ein irdisches Stück Papier namens Patientenverfügung ist, das der Medizin die Grenzen setzt.
Es muss ja einen Herrgott geben. Warum nimmt er solche Menschen nicht zu sich? Die Medizin, der sollten dann Grenzen gesetzt sein. Warum muss ich, wenn ein Mensch im Bett liegt und er kann nicht mehr, warum muss ich dem das Leben verlängern? Das war doch früher auch nicht so. Das ist mir gestorben und fertig.
Aus Mainz, Beobachtungen von Christoph Gehring.
Deutschlandfunk.
Acht Uhr, die Nachrichten. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Huber, hat davor gewarnt, die Möglichkeiten von Patientenverfügungen zu überschätzen. Auch wenn es eine gesetzliche Regelung gäbe, bliebe jede solche Verfügung auslegebedürftig, sagte Huber im Deutschlandfunk. Denn es gehe um Menschen, die nicht mehr aussagefähig seien und ihre konkrete Sterbesituation nicht mehr bewerten könnten. Huber betonte, er habe Verständnis, wenn sich Menschen in ihrer Erklärung deshalb darauf beschränkten, jemandem eine Vollmacht zu erteilen. Keinesfalls dürfe eine Patientenverfügung ein Schritt zur aktiven Sterbehilfe sein. In einer Grundsatzdebatte berät heute der Bundestag erstmals über das Thema.
nicht mehr das Rauschen der Bäume buchstabieren, glühen vor Unverständnis, blenden alle mit falschem Schein, lachen bei Begräbnissen, nicht ansteckend, abstoßend lachen bei allen Begräbnissen. Wenn du kein Virtuose im Vergessen bist, verblutest du auf der Intensivstation Erinnerung.
Martin Walser, ein neues Buch zum Jubiläum. Dazu gibt es viele Veranstaltungen. Ein Auftritt auf der Leipziger Buchmesse, ebenfalls eine große Veranstaltung im Schauspielhaus der Messestadt. Und da erleben Sie den Leser hautnah. Ist der Leser so etwas wie eine sichere Größe für den Autor?
Nein, zum Glück nicht. Dann wäre es ja langweilig. Die Lesungen aus einem neuen Buch sind immer abenteuerlich. Man tastet sich in die Atmosphäre des Publikums hinein und versucht, möglichen Erwartungen zu entsprechen.
Das geschundene Tier heißt Ihr neues Buch. Es versammelt 39 Balladen. Nach all den sehr umfänglichen Romanen der letzten Jahre, aber eben auch vielen Essays und Reden, ist die Kurzform für Sie eine Herausforderung gewesen?
Ja, das sind natürlich ganz andere Reaktionen. Ich habe immer, auch wenn ich das nicht immer veröffentlicht habe und schon gar nicht in einem extra Buch, ich habe immer lyrisch geschrieben, auch Gedichte. Und das ist halt die höchste Frequenz der Sprache und die hat eine andere Dringlichkeit von innen als der Roman, der immer einer äußeren Wirklichkeit auch noch entsprechen muss und nicht nur der inneren des Autors. Während das hier, dieses lyrische Schreiben, das muss keiner Tatsächlichkeit, keiner Wirklichkeit, keiner äußeren Szene, das muss nur mir entsprechen. Ich muss herausbringen, wie es mir zumute ist. Und da gibt es eben offenbar Stimmungen und Anlässe, die sind nicht erzählbar, aber sie sind eben in kürzeren Zeilen und in wenigeren Zeilen ausdrückbar.
Das lyrische Ich hinterlässt beim Leser doch sehr viel Düsternis, Bedauern, Schmerz, Empfindlichkeit, Verletzlichkeit, auch ein bisschen Häme, manchmal ein bisschen Wut. Ist es ein Eindruck, den Sie teilen?
Ja, das haben Sie ganz schön aufgezählt, ja.
Wie kommt es, dass dieses Resümee so bitter ausfällt?
Ja, da muss ich zwei Sachen dazu sagen. Erstens ist das nicht ein Resümee meines ganzen Lebens, sondern diese Dinger sind entstanden von 1998 bis 2005 etwa. Und da gab es Stimmungen, die wollten so behandelt werden, wie ich sie da behandle. Gut, das mag auf Sie so wirken, bitter. Ich finde, wenn man etwas ausgedrückt hat, zur Sprache gebracht hat, dann ist der Anlass für den Autor nicht mehr bitter. Alles, was es gibt, Schmerz, Enttäuschung, von mir aus Bitternis, wenn du daraus sprachlich was machen kannst, dann findest du das ganz gut, dann bist du damit einverstanden und dann hast du es sozusagen gebändigt. Ansonsten habe ich in diesen letzten 7 Jahren wunderbare Reaktionen in den Zeitungen gehabt. Damit kann ich sehr zufrieden sein mit den Büchern, die da erschienen sind. Und trotzdem gibt es, sagen wir ganz abstrakt, gibt es Negatives im Leben und so weiter. Und das habe ich dann halt auch in solche Balladen verwandelt. Und das ist für mich das Wichtigere. Das sind von mir aus Abwehrgesten oder Erledigungsvorgänge. Auf jeden Fall wird es zur Sprache gebracht. Und wenn es zur Sprache gebracht wird, dann ist es für den Autor, dann ist es gut. Verstehen Sie, dann tut es nicht mehr weh.
In diesen Balladen ist gleichermaßen für mich sehr viel Gegenwehr. Ist dieser Ungehorsam für Sie so eine innere Pflicht, eine innere Herausforderung?
Ja, Sie können sich denken, dass ich mir nicht ungehorsam vorkomme. Wenn ich reagiere, egal ob auf etwas höchst zeitgeschichtliches, öffentliches oder auf etwas sehr winzig Privates, ich erlebe immer die Notwendigkeit, reagieren zu müssen. Ich kann etwas nicht ohne Antwort lassen. Und irgendwann habe ich mal gesagt, meine Arbeit ist etwas so schön sagen, wie es nicht ist. Also den sogenannten autobiografischen Anteil, den gibt es bei diesen Balladen viel weniger noch fassbar als bei einer Romanpartie, die auch in der Wirklichkeit deutlicher angesiedelt ist und so weiter. Hier, ich nehme an, dass das das normale Leseerlebnis sein wird. Sie haben schon ein paar Hauptwörter dafür aufgezählt. Und ich nehme an, dass der Leser dann nicht fragt, das und das hat er erlebt und das ist daraus geworden, weil das wäre in vielen Fällen uninteressant. Nur die Zumutungen müssen vergleichbar sein. Was mir zugemutet wird und wurde und was dem Leser in seinem Leben zugemutet wird, da muss er eine Verwandtschaft entdecken, nennen wir es einmal eine Leidensverwandtschaft. Und wenn das vorhanden ist, dann kann er das lesen und buchstabiert diese Balladen mit seinen eigenen Leiderfahrungen. Und das wäre für mich genug.
Der Schluss scheint mir dann doch sehr versöhnlich.
Naja, ich erinnere daran, meine Arbeit ist etwas so schön zu sagen, wie es nicht ist. Aber da muss schon einiges passiert sein, bis man zu diesem Augenblick des Friedens gelangt.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mittwoch, 11. April. Sie hören den Deutschlandfunk. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Am Mikrofon ist Jochen Spengler. Deutschlands Justizvollzugsanstalten sind so voll wie nie, denn immer länger werden die Haftstrafen der Gefangenen und die Zahl der Vollzugsmitarbeiter nimmt weiter ab. Die Folge sind Schlagzeilen über einen in Siegburg zu Tode gequälten jugendlichen Häftling etwa oder über einen Medikamentenskandal. Auch über Deutschlands größten Knast, über Berlin-Tegel mit mehr als 1700 Gefangenen aus 66 Ländern häufen sich die Negativschlagzeilen. Um dieses Image etwas zu korrigieren, bietet man Jurastudenten regelmäßig Führungen an. Eine Abwechslung zum meist trockenen Vorlesungsstoff und eine Gelegenheit, sich selbst ein Bild zu machen. Bei einer dieser Führungen war Frank Ulbricht für uns mit dabei.
Durch schwere Gittertore folgen 16 Jurastudenten Rafael Galeev in die Haftanstalt 2, einem roten, alten Backsteinbau. Der 43-Jährige ist Vollzugsbediensteter, ein hochgewachsener Mann mit schwarzen, kurzgeschnittenen Haaren. Mit seinem großen Schlüsselbund öffnet der gebürtige Georgier eine letzte Tür. Dahinter laufen Häftlinge mit Eimern und Handwagen über die Gänge. Einige tragen Blaumänner, viele Privatkleidung. Über 400 Gefangene, die Mehrzahl drogen- oder alkoholabhängig, sitzen allein in diesem Hause ein. Die Zellen sind chronisch überbelegt. Betreut werden die Häftlinge von immer weniger Personal.
Es wird immer schwieriger, die Betreuungsarbeit auf dem entsprechenden gesetzlich vorgeschriebenen Level auch durchzuführen. Und es sind so viele Menschen hier. Der Ausländeranteil beträgt 36%. In den letzten Jahren stelle ich auch fest, dass wir immer mehr Gefangene haben, die psychisch einfach auffällig, verhaltensauffällig sind. Es ist dann schwieriger, ein normales Gespräch mit manchen zu führen.
Zwei muskelbepackte Häftlinge schieben einen Essenwagen an den Studenten vorbei. Obwohl es unter den Gefangenen auch zu Auseinandersetzungen kommt, sind gewalttätige Übergriffe auf Vollzugsbeamte die absolute Ausnahme. Seitdem auch Frauen auf den Stationen arbeiten, achten viele Häftlinge vermehrt darauf, nicht ständig Fäkalausdrücke zu gebrauchen. Besonders gefährlich ist es also hier nicht, betont Rafael Galeev, öffnet lächelnd sein Jackett und zeigt, dass er unbewaffnet ist.
Das ist eben unsere Aufgabe, deeskalierend zu wirken. Das ist für mich das wichtigste Element unserer Sicherheit, die soziale Sicherheit. Wenn wir ständig mit dem Gefangenen im Gespräch bleiben können, dann brauchen wir auch keine Waffen. Sie sehen ja, ich sehe genauso aus wie ein Gruppenbetreuer, der auf der Station seinen Dienst verrichtet. Er hat keine Waffe, kein Gasspray und keinen Schlagstock. Das erzeugt nur Aggressivität.
Zufällig findet sich der Sozialarbeiter des Hauses, Achim Zeiske, bei der Gruppe ein. Er betreut über 60 Inhaftierte. Nicht alle kommen freiwillig. Seit es erlaubt ist, einen Fernseher und einen DVD-Player in der Zelle anzuschließen, ist es für Zeiske noch schwieriger, mit den Gefangenen über ihre Delikte zu sprechen. Die Lebensläufe der Häftlinge, mit denen Zeiske im Gespräch ist, ähneln einander sehr. Kaputtes Elternhaus, kein Schulabschluss, dauerarbeitslos. Für die Studenten geht es weiter. Ein Häftling gewährt Einblick in seine Zelle. 7 Quadratmeter, links hinter einem Vorhang die Toilette, am Bett hängen Babyfotos. Mit 2 Studenten ergibt sich ein kurzes Gespräch. Vor dem Mikrofon, darum bittet die Anstaltsleitung, sollen die Gefangenen nicht sprechen. Galeev, Mann zur Eile. Ein Besuch der Schneiderei ist geplant, einer von 15 Anstaltsbetrieben. Hier arbeiten auffällig viele Asiaten. Die Tätigkeit ist unter deutschen Häftlingen nicht sehr beliebt. Zu den 1.100 Gefangenen, die in Tegel einer Beschäftigung nachgehen, gehören auch Studenten.
Wir haben über 13 Studenten, die an der Uni Hagen, an der Fernuni Hagen studieren. Und dreimal dürfen Sie raten, was die meisten studieren.
Jura.
Jura, genau. Diese Studenten sind die einzigen Inhaftierten in Tegel, die eine Sondererlaubnis haben, einen PC im Haftraum zu besitzen.
Obwohl schon leicht erschöpft, führt Rafael Galeev die Studenten noch in die Anstaltskirche. Pfarrer Rainer Dabrowski, ein rundlicher Mann im schwarzen Jackett, lässt die Gruppe in den Kirchenbänken Platz nehmen. Dabrowski arbeitet seit 16 Jahren in Tegel und ist der letzte Seelsorger mit einer ganzen Stelle. Die meisten lebenslänglich Einsitzenden kennt er vom ersten Tag an. Sie kommen deshalb gern zu ihm.
Der Gefangene kann zu mir kommen und kann sich, ich sag's jetzt mal, hier vorm Altar richtig auskotzen. Das bleibt bei mir. Und die öffnen sich wahrscheinlich in ihrem Leben nur einmal irgendjemanden und nehmen den als Vertrauensperson. Weil in ihrem bisherigen Leben haben sie immer gemerkt, die Vertrauenspersonen, die sie hatten, brachen immer weg. Hier zum ersten Mal gibt es so eine stabile Vertrauensperson. Und da nimmt der Gefangene dies auch dankbar an.
Nach fast 3 Stunden begleitet Rafael Galeev die Jurastudenten zum Ausgang. Viele sind überrascht. Ihr Bild, das sie hier vom Knastalltag bekommen haben, fällt deutlich positiver als das der Medien aus. Galeev ist zufrieden. Er steckt seinen großen Schlüssel in die Jackentasche und verabschiedet sich. In der nächsten Woche wird er wieder eine Gruppe begrüßen.
Das war eine Reportage von Frank Ulbricht aus der Justizvollzugsanstalt Berlin-Tegel. Es wird 8:02, um 8 die Nachrichten, und wenn Sie mögen, dann hören wir uns wieder um 8:10.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede 2. Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs 1. Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben, und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 314. Niemand darf jemanden töten, aber jeder darf sich selber töten. Trotzdem spricht man, wenn jemand sich selber tötet, von Selbstmord, weil Christen denken, dass ihnen Gott das Leben geschenkt hat. Das Leben sei eine Gabe Gottes, die man nicht wegwerfen dürfe. Aber nach den Gesetzen ist ein Mörder nur jemand, der einen anderen tötet. Trotzdem verwenden das Wort Selbstmörder nicht nur Christen, denn es gibt kein anderes passendes Wort. Wer todkrank ist, hat meist nicht mehr die Kraft, sich selber zu töten, auch wenn er das will. Sterbehilfe ist aber nicht nur aktive, passive oder indirekte Hilfe für jemanden, der sterben will, sondern auch Hilfe beim Sterben. Das geschieht zum Beispiel in Hospizen. Die evangelische Kirche hat in Frankfurt am Main eine Klinik für Menschen mit großen Schmerzen. Dort tut man alles, was man kann, um Patienten, die unter schlimmen Schmerzen leiden, mit Medikamenten das Leben zu erleichtern. Vor allem sind da aber Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger, die sich um die Patienten kümmern und für sie Zeit haben. Operiert wird da nicht mehr und da verwendet man auch keine medizinischen Apparate, um das Leben zu verlängern. Vor allem in der letzten Lebensphase kümmert man sich da auch um die Angehörigen. Und wenn ein Patient gestorben ist, sind oft auch Verwandte dabei, wenn der Verstorbene versorgt wird und die Leiche zum Beispiel gewaschen und neu angezogen wird. Starke Schmerzmittel verkürzen das Leben. Manche Ärzte sind deshalb nicht bereit, einem Patienten ein Rezept für so starke Schmerzmittel zu geben, dass er von seinen Schmerzen befreit wird. Ein Patient, der vom Arzt starke Schmerzmittel verlangt, erwartet von ihm indirekte Sterbehilfe. Aber dazu sollte der Arzt bereit sein, denn der Patient hat das Recht auf Selbstbestimmung. Bei der direkten Sterbehilfe unterscheidet man aktive und passive Sterbehilfe. Das Recht auf passive Sterbehilfe wird auch in Deutschland anerkannt, denn das folgt aus dem Recht auf Selbstbestimmung. Jeder hat das Recht, lebensverlängernde Maßnahmen abzulehnen. Man kann sich weigern, sich operieren zu lassen und kann verlangen, nicht künstlich ernährt zu werden. Wenn der Patient aber nicht mehr sagen kann, was er will, müssen Ärzte und Angehörige gemeinsam überlegen, was dem Willen des Patienten entspricht. Das ist oft sehr schwierig und deshalb befürworten auch die christlichen Kirchen Patientenverfügungen. Damit kann man zwar nicht festlegen, wie man sterben wird, aber man kann sagen, wie man sterben will, zum Beispiel ohne Lebensverlängerung durch Apparate, wenn man todkrank ist. Wer eine Patientenverfügung abfasst, muss über die Möglichkeit schwerer Krankheiten und des Todes nachdenken und spricht darüber meist auch mit Angehörigen. Dadurch bereitet man sich auch aufs Sterben vor. Nach § 216 des deutschen Strafgesetzbuchs ist eine Tötung auf Verlangen verboten. Aber in Holland und in der Schweiz dürfen Ärzte Patienten, die sterben wollen, dabei assistieren, zum Beispiel indirekt, indem sie ein Rezept für Tabletten ausstellen, mit deren Hilfe der Patient sich selber töten kann, oder direkt, indem sie dem Patienten auf dessen Wunsch eine tödliche Spritze geben, wenn er von sich aus keine Tabletten mehr einnehmen kann. Den Wunsch, das Lebensende selber zu bestimmen, haben mehr Männer als Frauen, vor allem Männer, die sich nicht vorstellen können, irgendwann einmal auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein und nicht mehr selbstbestimmt leben zu können. Eine holländische Krankenschwester hat gesagt, ihr Vater hatte Krebs und hat den Arzt um aktive Sterbehilfe gebeten. Die ganze Familie habe sich versammelt und dann sei der Arzt gekommen und habe ihrem Vater zunächst eine betäubende Spritze gegeben. 7 Stunden später sei er noch einmal gekommen und habe ihm die tödliche Spritze gegeben. Die ganze Familie sei dabei gewesen. So etwas müsse jeder selber bestimmen, aber sie habe diesen Schritt ihres Vaters nicht billigen können. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 314. Danke.